Als Monatsspruch haben wir diesen Monat in der Gemeinde: Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er selbst wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist ja, was der Herr dem Josef mitteilte. Maria wurde schwanger. Jesus hatte den Himmel verlassen, so wie es schon die Schriften von Urzeiten her ankündigten, dass eines Tages der Sohn Gottes in diese Welt kommen würde, um sich selbst als Opfer, wörtlich eigentlich als Schlachtopfer hinzugeben. Schlachtopfer ist ein Opfer für die Sünden. Als Schlachtopfer hinzugeben. Und dann kam diese Situation, als der Engel Gabriel zu Maria kam und sagte: Maria, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Maria erschrocken, als dieser Engel Gabriel dort erschien. Aber im Himmel passierte ja zur gleichen Zeit auch etwas. Der Engel hatte gesagt, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass in deiner Gebärmutter sich dieser Sohn Gottes einnistet, dass er dort heranwachsen wird. Bevor Jesus auf die Erde kam, waren ja viele Gespräche gewesen mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Sie arbeiten ja ständig als ein Team zusammen, immer auf das Gleiche ausgerichtet. Und an diesem Tag, als Jesus dann auf die Erde kam, in die Gebärmutter der Maria, da erhob er sich im Himmel, im Thronsaal, von seinem Thron zur Rechten des Vaters, denn die Schrift sagt, er saß bis dahin zur der rechten Seite Gottes, seines Vaters. Und dann erhob er sich und dann sagte: Vater, die Stunde ist ja jetzt gekommen, jetzt werde ich auf die Erde gehen, wie wir es durch die Propheten schon Jahrhunderte und Jahrtausende lang vorhergesagt haben. Jesus stand von seinem Thron auf, dann heißt es in unserer Bibel so, er entäußerte sich selbst, also er entkleidete sich. Das heißt, als er von seinem Thron aufstand, zog er seine Königsrobe aus. Dann verabschiedete er sich, ging aus dem Thronsaal, die Tür schloss sich und Jesus wurde total minimiert. Eine kleine winzige Zelle, sein Geist wurde hineintransportiert in die Gebärmutter. Der Heilige Geist nahm diese kleinen, winzigen, mit dem Auge nicht mehr wahrnehmbaren Jesus, der der Schöpfer der ganzen Welt ist. Und der Heilige Geist geht her und legt ihn in die Gebärmutter der Maria. Und dort wuchs Jesus dann 9 Monate als Baby heran, ganz normal, und kam dann auf die Welt. Maria, die bis dahin mit keinem Mann irgendwie sexuell in Kontakt getreten war, ja auch verlobt war mit ihrem Josef. Und jetzt ließ es sich natürlich nicht verbergen, dass Marias Bäuchlein wächst. Und Josef hat gesagt, die hat mich betrogen und die lasse ich im Stich. Normalerweise müsste sie sogar gesteinigt werden, denn eine Frau, die einfach Sex hat, ohne verheiratet zu sein, oder auch ein Mann und Frau, die auch dabei erwischt wurden, die sollten gesteinigt werden. So, und in der Nacht, im Traum, bekommt Josef eine Weisung von Gott und er sagt: Du, Josef, es ist alles in Ordnung mit Maria. Das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist dort reingepflanzt worden. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er selbst wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er selbst. Und Jesus kam in diese Welt. Er kam, um sein Volk, nicht nur das Volk Israel, sondern auch um alle Menschen von ihren Sünden zu befreien, sie da herauszuretten. Was Paulus sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt, Kosmos steht da, das ist das Weltsystem, das System, in dem wir leben. Gott kam in Christus und versöhnte das ganze Weltsystem mit sich selbst und ihnen ihre Sünden nicht mehr zurechnend. Warum kam er, um die Sünden nicht mehr zuzurechnen? Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 9, 26, dass Jesus einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden ist, um durch sein Opfer, also Schlachtopfer, die Sünde aufzuheben, das heißt wegzunehmen. Also als Jesus kam, für unsere Sünden starb, da nahm er auch gleichzeitig die Sünden weg. Er bezahlte für die Sünden. Wenn man den Text des Grundtextes genauer anschaut, dann stellt man fest, dass Jesus sogar hineinging. Er ging in die Sünde rein, lud sie alle auf sich und trug sie weg. Und was weggetragen ist, ist nicht mehr da. Er trug sie weg. Und deshalb sind wir hier immer bei Matthäus 1, 21. Er selbst wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Erretten, das ist sozaio dort, kommt von dem Wortstamm sozo. Sozo bedeutet erretten, heilen, befreien. Dieses Wort sozo wird gebraucht, um Menschen von Sünden zu befreien. Es wird gebraucht, wenn Menschen aus Notsituationen befreit werden. Das Wort sozo, dieser Stamm, ist mit drin, wenn jemand von Taubheit geheilt wird, ein Blinder wieder sieht. Also egal, wo ein Mensch irgendwo in Schwierigkeiten, in Nöten ist, dieses Wort sozo sagt, Jesus kam, um dich, egal aus welcher Situation, in welcher Situation du auch immer stecken magst oder in Zukunft stecken wirst, Jesus ist gekommen, um dich dort rauszuholen, dich zu befreien. Und das ist, dieser wird sein Volk erretten, sozo, wiederherstellen. Wenn in deinem Leben alles niedergerissen ist, durch deine Schuld oder anderer Leute Schuld, wenn dein Leben buchstäblich wie vor die Hunde gegangen ist, dann sagt die Schrift, Jesus ist gekommen, um dein Leben sozo wieder aufzurichten, aufzubauen und wiederherzustellen. Es gibt bei Jesus keine hoffnungslose Situation und auch keinen hoffnungslosen Fall. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Sein Volk erretten, im Grundtext steht eigentlich noch mehr, da steht noch das Wort apo, er wird sie von ihren Sünden wegretten. Also bisher, sage ich mal, das ist jetzt jemand, der in Sünde ist und der ist jetzt voll in der Sünde. Und Jesus sagt, ich komme und ich rette dich davon jetzt weg. Ich bringe dich in einen neuen Zustand. Weg von der Sünde. Ich hole dich und bringe dich von der Sünde weg. Das ist es, was der Grundtext sagt. Und das erinnert uns auch wieder, was der Apostel schreibt im Kolosserbrief, dass Gott uns aus dem Reich der Finsternis gerettet hat und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sind alles so soft gewohnte Bibelverse, aber wenn du dir den Grundtext anschaust, da ist geballte Power drin, da ist etwas drin, wo du merkst, da ist ein allmächtiger Gott, der unser Vater geworden ist, da ist einer aktiv und der geht auch mit Powergewalt, wenn es sein muss, um uns rauszuholen. Gerade dieser Kolosser-Vers, Kolosser 1, 18, 10, 18, irgendwie diese Bereiche ist es, schaut es selber mal nach, der kam mir gerade so in den Sinn. Und da heißt es, Gott hat uns befreit, Kolosserbrief, aus dem Reich der Finsternis, er hat uns errettet aus dem Reich der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber das steht, er hat uns errettet, da steht, er hat uns mit Gewalt weggezerrt aus dem Reich der Finsternis. Und da steht nicht nur so, oh, er hat mich errettet. Halleluja, darf ich es wohl rühmen. Nein, An dem Tag, als du und ich sagten, und wenn du heute Abend hier bist und das noch nicht getan hast, dann solltest du es tun. Weil jeder, der nicht an Jesus glaubt, nicht zu Jesus kommt, kommt unweigerlich in die Hölle. Jesus ist aber gekommen, damit wir nicht in die Hölle kommen. Denn die Hölle ist geschaffen für Satan und für seine Dämonen, sagt Gott, und nicht für Menschen. Aber Menschen, die Jesus ablehnen, kommen in die Hölle, ob sie es wollen oder nicht, ob sie dagegen aufstehen oder nicht. Sie kommen dorthin. Es gibt nur einen Weg zur Rettung. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Man muss Jesus in sein Leben aufnehmen. An dem Tag, als wir im Finsternis waren und gesagt haben, jawohl, ich erkenne, ich brauche Jesus, den Sohn Gottes, zur Rettung für mein Leben. Ich brauche ihn, der sein Leben als Opfer für mich gegeben hat. Und Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. So wird man Christ. Man wird nicht Christ durch eine Babytaufe. Man wird auch nicht Christ durch eine Taufe als Erwachsener in einer Freikirche. Man wird auch nicht Christ dadurch, dass man einen Mitgliedsausweis hat in einer Kirchengemeinschaft oder Zugehörigkeit. Das ist alles Betrug der Menschen. Man wird nur Christ, indem man eine persönliche Entscheidung für Jesus trifft und sagt, ich nehme dich als meinen Herrn in mein Leben auf. Und an dem Tag, als wir sagen, weil bis dahin, solange wir nicht sagen, dass Jesus unser Herr werden soll, solange wir ihn nicht in unser Leben aufnehmen, solange hat Gott keine Befugnis, uns zu erretten. Unsere Errettung aus der Finsternis heraus geschieht aufgrund der Tatsache, dass wir ein Bündnis mit Gott eingehen. Denn die Bibel sagt, jeder Mensch ohne Christus ist unter einem Bündnis mit der Hölle, unter einem Bündnis mit dem Teufel. Das mögen wir wahrhaben wollen oder auch nicht. Es ist aber Tatsache. Spätestens wenn du stirbst, wirst du es sehen. Entschuldigung. So, an dem Tag, also Gott hat keine Befugnis, kein Recht, kein Anrecht, oder er wird es auch nicht tun, sagen, ich will dich jetzt einfach in das Reich von meinem Sohn setzen. Sondern an dem Tag, an dem wir sagten, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, Jesus, von heute an bist du mein Herr. Der Kolosserbrief sagt, in dem Moment, als wir sagten, Jesus ist jetzt mein Herr, da hat Gott uns geschnappt. So sagt es der Grund. Er hat uns geschnappt, rausgezerrt aus den Händen des Teufels und sagt so, und jetzt bist du bei meinem Sohn. Das ist, was bei Bekehrung, Errettung geschieht. Versetzt, hineingepflanzt in das Reich des Sohnes. Und wer Jesus nicht aufgenommen hat, du kannst dich 60 Mal und 70 Mal als Erwachsener taufen lassen. Du wirst nur immer nasser als ein Pudel rauskommen. Und du kannst dich besprengen lassen mit Wasser an irgendeinem Taufstein. Es wird überhaupt nichts benutzen. Das Einzige ist, Babys werden verschreckt und Erwachsene werden oft betrogen, dass sie jetzt Christen seien. Nein, wir werden allein gerettet durch den Glauben Jesu Christi. Wir nehmen ihn auf als in unser Leben. Sagen, Herr, ich glaube der Rettung, die du für mich geschenkt hast. Davon spricht er hier. Sie wird einen Sohn gebären. Du wirst seinen Namen Jesus nennen. Denn er selbst. Kein Pfarrer kann dich retten, kein Pastor kann dich retten. Du kannst tun, was immer du willst. Du kannst mir Geld anbieten. Verkaufe dein Haus, gib mir das Geld heute Abend, sagt Herbert, rette mich. Tut mir leid, kann ich nicht. Geld kannst du zwar trotzdem da lassen, aber ich meine nur, zu deiner Rettung kann ich nichts machen. Das siehst du. Ne? Dann können wir wieder weitere Gemeinden bauen, ja. Noch jemand sein Haus verkaufen? Nein, okay. Gut, also er wird sein Volk erretten. Weg von ihren Sünden. Wenn wir zu Jesus kommen, werden wir aus unserem sündigen Zustand, aus unserem verlorenen Zustand, aus dem Reich der Finsternis weggezerrt und in das Reich Gottes versetzt. Das geschieht. Das wird er selbst machen. So steht es da geschrieben. Und wenn als Jesus kam, da wurden wir befreit von der Strafe der Sünde. Denn die Folge von Sünde ist immer Tod. Sünde, das Wort Hamartia, Zielverfehlung. Und ohne Jesus, sagt die Bibel, sündigen wir, verfehlen wir unser Ziel. Gott aber möchte, dass wir zielorientiert leben. Er möchte, dass wir mit einem Ziel vor Augen leben. Und er möchte vor allem, dass wir in ewiger Gemeinschaft und Beziehung, herzlicher, inniger Beziehung mit ihm leben. Von Natur aus sind wir unter der Strafe der Sünde. Denn die Seele, die sündigt, die muss sterben. Ewiges Gesetz. Unumstößlich. Von niemandem aufzuheben. Das Gesetz, das ewige Gesetz im Universum steht fest. Die Seele, der Mensch, der sündigt, stirbt. Er wird dafür bezahlen. Er wird bezahlen, weil er gesündigt hat. Unausweichlich. Du hast die Waschmaschine gekauft, also wirst du sie auch bezahlen. Es sei denn, jemand kommt und bezahlt sie, obwohl das jetzt ein schwaches Beispiel ist. Aber diese Sünde, egal was immer du bestellst, was immer du tust, du wirst dafür bezahlen. Wenn du die Sünde in dein Leben bestellt hast und in dieser Sünde leben willst, dann wird diese Sünde dich töten. Es sei denn, jemand kommt und sagt, ich bezahle für dich. Und Jesus kam und er bezahlte für dich und für mich. Wenn wir Jesaja anschauen, dann denkt der Prophet im ersten Moment, Mensch, da wird dieser Gottesknecht, der scheint ja wohl ein ganz böser Rabauke gewesen zu sein, dieser Jesus, denn er wird ja von Gott gestraft. Aber dann kommt der Heilige Geist dem Propheten Jesaja zu Hilfe und sagt, du irrst dich mal sehr, mein lieber Prophet, es ist nicht der Sohn Gottes, der hier gesündigt hat, sondern es sind die vielen Menschen und du, Jesaja, ihr seid die sündigen Leute und dieser Sohn Gottes, der kommt, um für dich zu sterben. Er wird bestraft, damit du keine Strafe bekommst. Jesaja 53, 5 sagt, er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wörtlich wegen unserer Treubrüche. Zerschlagen wurde er um unserer Sünde willen. Die Strafe, wörtlich die Züchtigung, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wir sollen Frieden haben. Römer 5, 1 sagt, aufgrund dieser Tatsache, dass Jesus für uns bezahlt hat, sind wir nun gerechtfertigt worden aus Glauben. So haben wir jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind durch die Aufnahme Jesu in unser Leben und durch die neue Geburt sind wir in das Reich Gottes hinein verpflanzt worden. Das ist sehr schön, wenn wir von der Strafe der Sünde frei geworden sind. Denn Gott, wie ich schon sagte, was der Korintherbrief schreibt, der Paulus im Korintherbrief schreibt, Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet der ganzen Welt, dem ganzen Kosmos seine Übertretungen nicht mehr zu, weil Jesus für alle bezahlt hat. Eine ewige Erlösung hat er geschaffen. So, jetzt aber ist ja nicht nur die Strafe der Sünde da, sondern die Bibel zeigt uns, dass durch Adam, der gesündigt hat, Adam, der total in Freiheit lebte, Adam, der nicht gezwungen war zu sündigen, Adam, der ein geistlicher, heiliger Mann war und Eva eine geistliche, heilige Frau, diese beiden entschieden sich, einen Vertrag mit Satan zu machen, denn Gott hatte die Herrschaft über diesen Kosmos und vor allem auch über diese Erde, über das Weltsystem, hatte Gott Adam und Eva übertragen. Und Satan sagte, ich bin schon mal gescheitert, als ich Gott stürzen wollte und die ganze Regierung des Universums übernehmen wollte. Und dann wurde er auf die Erde gestürzt und dann kommt Satan zu Adam und Eva und sagt, ihr müsst gar nicht glauben, was Gott sagt, ich kenne den schon viel zu lange. Da warst du noch gar nicht auf der Welt, so lange kenne ich ihn schon. Ich kenne ihn schon von bevor die Erde geschaffen wurde, ich kenne ihn. Und weißt du, was der sagt, das stimmt überhaupt nicht. Adam und Eva sagten, wenn du schon so lange dabei bist, Junge, dann muss das ja wohl alles stimmen. Und sie glaubten Satan und sie ließen sich verführen und sie fielen, sie haben einen Vertrag mit Satan geschlossen und sie fielen sofort in Vergänglichkeit. Und sie wurden von dem Moment an Sklaven von Sünden. Sklave von Zielverfehlung. Und jetzt, sie konnten machen, was immer sie wollten. Bisher hatten sie eine göttliche, heilige Natur. Sie waren geistlich voll kompetente, von Gott geistlich ausgestylte Leute, hätte ich bald gesagt. So waren sie. Aber als sie mit Satan den Vertrag schlossen und Satan Recht gaben und Gott Unrecht gaben. An dem Tag stürzten sie und an dem Tag wurde Satan ihr Herr. Und von diesem Tag an wurden sie Sklaven von der Sünde. Sie konnten sich nicht wehren. Immer wieder taten sie das Böse. Die ersten Söhne, da geht's gleich los.
Eifersucht und Neid und Streit. Der eine schlägt den anderen tot. Zwei Menschen geboren auf der Erde und der eine schlägt gleich schon den anderen tot. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber ich hatte so eine Wut, ich hatte so einen Zorn. Der hat mich aufgeregt. Sein Opfer wird angenommen, meins nicht angenommen. Der scheint immer der Bessere zu sein. Ich bin der Stiefbruder hier in der Familie. Was soll das Ganze denn? Und das, kennst du das zu Hause? Mama, der kriegt immer das. Ich krieg das nicht. Der kriegt mehr als ich. Ich krieg immer weniger. Ich bin die arme Sau. Das ist eine blöde Sau. Kennen wir doch diese ganze Gerangel und Streiterei. Wir zappeln uns einen ab, mühen uns einen ab. Alle sind schuld in der Familie. Aber bis dann vielleicht der Sozialarbeiter ins Haus kommt und der erklärt, hey Mann, ihr seid alle schuld. Von da an steht's fest, der Sozialarbeiter ist schuld. Denn jetzt hat man ein gemeinsames Feindbild. Das ist der Mensch ohne Gott. Jetzt haben wir ein gemeinsames Feindbild. Wegen ihr mit eurem System, ihr seid schuld. Weißt du, wir wollen ablenken. Ich bin nicht schuld, du bist schuld. Du bist schuld. Ah, und wir sind, naja, du weißt, was ich meine. Ist doch ganz klar. Das wissen wir doch in der Ehe. Männer sind Engel, Frauen sind Bengel. Das ist doch ganz klar. Männer sind immer lieb. Überleg mal, die ganze Welt würde nur aus Männern bestehen. Himmel auf Erden. Sonnenschein jeden Tag. Fragt die Männer. Sie kennen sich. Und dann kommen die Frauen und sagen, ja, nein, nein, ihr wisst, was ich meine. Ja? Immer ist es der andere. Wenn der andere so wäre wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Ich glaube, das Chaos wäre oft noch viel, viel größer. Macht der Sünde. Sünde hat Macht im Leben. Und Paulus sagt im Römerbrief, ich werde mit meiner alten Natur nicht fertig. Er schreibt darüber, sein Leben ohne Christus. Er war ein Pharisäer, einer der obersten Pharisäer, die beste theologische Ausbildung, beste Abstammungslinie aus der Familie. Alles war perfekt. Paulus, also er hatte den perfekten Start ins Leben. Und er hatte von den ganzen äußeren Gegebenheiten, Studium, Familienabstammung und was weiß ich, er hatte, würde man so sagen, die Voraussetzungen für ein wirklich glückliches Leben. Aber Paulus sagt, im Philipperbrief, mein ganzes Leben ist Dreck. Wenn ich zurückdenke an die Zeit ohne Jesus, dann muss ich sagen, mein ganzes Leben ist ein Müllhaufen. Natürlich habe ich die beste Ausbildung. Natürlich bin ich einer der Klügsten im Lande. Natürlich habe ich etwas zu sagen in diesem Land. Aber glücklich? Glücklich bin ich nicht. Ich bin absolut unglücklich. Und er sagt in Römer 7,24, ich bin ein elender Mensch. Er schildert, er gibt ja einen Rückblick. Das sagt er nicht in seinem Zustand, als er jetzt schon gläubig ist. Ein Rückblick aus der Zeit ohne Jesus. Römer 7,24, ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer wird mich davon befreien, dass ich nicht mehr die Dinge tun muss, die ich tue? Dinge, die ich hasse, schreibt er davor, die tue ich. Dinge, die ich liebe, die tue ich nicht. Wer wird mich da rausholen? Ich bin ein Sklave. Und dann schildert er, wie er rauskam. Gleich im nächsten Vers. Gnade aber hat's getan. Bei uns steht, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Man verschluckt, was der griechische Grundtext da sagt. Wer wird mich erretten aus dem Leib dieses Todes? Wörtlich heißt es da, Gnade aber des Gottes durch Jesus Christus, die hat es getan. Wer wird mich erretten aus dem Leib dieses Todes? Gnade aber des Gottes durch Jesus Christus hat es getan. Gnade aber des Gottes durch Jesus Christus, meinen Herrn, die Gnade hat's getan. Gnade, Charis, Geschenk. Gott hat mir die Freiheit geschenkt, dass ich mir nicht mehr tun muss, was ich tue und was ich hasse eigentlich. Gnade hat's getan. Jesus kam, um dich von dem alten Adam zu retten. Alle Menschen, gehe ich nochmal zurück, die in diese Welt geboren werden, haben die DNA ihres Urvaters Adam in sich. Sie sind alle ausgelegt zum Vollversager. Und es ist ganz einfach. Du kannst ein Vollversager in einem herrlichen Anzug sein und auf einer Regierungsbank sitzen. Und bist trotzdem in der geistlichen Welt und überhaupt in den ganzen geistlichen Gesetzen zu sehen, bist du ein Vollversager. Du kannst ein Landstreicher auf der Bank sein, sitzen mit deiner Whiskyflasche. Du bist ein Vollversager. Egal wo du bist, du kannst eine Hausfrau sein, die wunderbar jeden Tag ihren Haushalt macht, das Essen kocht. Aber ohne Christus bist du in der Kategorie Vollversager. Wir werden nur wertvoll durch Christus. Nur allein durch ihn. Wir tragen alle ohne Christus den alten Adam in uns. Und deshalb sagt die Bibel, wenn wir Jesus aufnehmen, dann wird der alte Adam gekreuzigt, das heißt, er stirbt. Und Jesus sagt, ich pflanze dir, ich gebe dir jetzt meine DNA, ich gebe dir jetzt mein Leben, ich gebe dir jetzt meine Reinheit, ich gebe dir jetzt meine Schönheit, ich gebe dir meine Kraft. Und jetzt brauchst du nicht mehr rumzukämpfen, du brauchst dich nicht mehr beweisen zu müssen irgendwo. Nein, ich beweise dich, ich bin der Beweis für Leben auch in deinem Leben. Ich bin der, der dir Kraft gibt. Der alte Adam ist gekreuzigt. Römer 6,6 sagt, dass wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt, wörtlich Systauro, zusammen mit jemand kreuzigen, zusammen am Kreuz hinrichten, mitgekreuzigt. Gott sagt, wenn wir Jesus aufnehmen, in dem Moment entscheiden wir auch und sagen, mein bisheriges Leben ist am Kreuz gelandet. Ich bin, das Alte ist tot. Und jetzt stehe ich mit Jesus auf. Deshalb ist ja auch die Taufe aufgrund des Glaubens. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde endlich abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Der alte Adam muss sündigen. Er kann nicht anders. Das ist seine Natur. Seine Natur ist rebellisch zu sein. Seine Natur ist Böses zu tun. Seine Natur ist zu sündigen. Deshalb brauchen wir Jesus, und wenn wir Jesus aufnehmen, dann stirbt die alte Natur in uns und Jesus gibt uns seine neue, seine göttliche, seine himmlische Natur. Deshalb sagt Römer 6 auch, wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Und jetzt sagt er in Römer 6,7, wir sind freigesprochen von der Sünde, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das heißt, wir nehmen Jesus in unser Leben auf und sagen, damit bekunde ich auch gleichzeitig, dass ich mit meinem bisherigen Leben abschließe. Ich erkläre mich mit Christus für mein bisherigen Leben für tot. Das ist jetzt gestorben. Jetzt lebe ich mit Christus und für Christus. Es ist eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, die wir bekommen. Und er sagt hier, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Jetzt aber, Römer 6, 22, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, wörtlich Heiligung, als das Ende, aber ewiges Leben. Weißt du, als ich das so las, gestern, heute, da kam mir das nochmal so in den Sinn. Welch einen Krampf haben wir doch mal. Wisst ihr, wir stehen da und sagen, ich will Frucht bringen, Frucht bringen, Frucht bringen. Oh, ich muss Frucht bringen. Und manches Mal, ich glaube, manchmal haben wir das auch Menschen falsch beigebracht. Du musst Frucht bringen, du musst Frucht bringen, du musst Frucht bringen. Weißt du, was wir den Leuten beibringen? Tod. Wir bringen ihnen bei, du zelte mal schön unter dem Baum von Gut, Erkenntnis von Gut und Böse. Und unter dem Baum von Erkenntnis von Gut und Böse zu zelten, bedeutet Tod. Bring Frucht, bring Frucht. Ich muss Frucht bringen, ich muss freundlich sein. Liebe, Freundlichkeit. Ja, ich werde, heute im Gottesdienst werde ich grinsen. Alle sollen sehen, die Frucht der Freundlichkeit, sie ist auf meinem Gesicht. Und dann gehst du nach Hause und sagst, endlich kann ich wieder normal sein. Nein, das ist auch nicht normal. Verstehst du? Nein. Ja, im Gottesdienst. Ja, Halleluja, worship and praise to the Lord. Und dann kommst du nach Hause. Hey, mach mal die Lobpreismusik auf, das geht mir voll auf den Keks, das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr aushalten. Wir versuchen in der Gemeinschaft irgendwie Frucht zu bringen. Aber weißt du, was hier so toll steht? Das ist mir so richtig ins Auge gesprungen. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Habt ihr. Ja, was du hast, musst du doch nicht mehr erwerben, oder? Habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, wörtlich Heiligung, und als das Ende ewiges Leben. Wenn wir begreifen, dass wir mit Christus zusammengeschlossen sind, weggezerrt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dort jetzt mit Christus verwurzelt sind, sein Leben jetzt in uns tragen, mit ihm Gemeinschaft und Beziehung haben. Wenn wir das erkennen, sein Leben pulsiert in mir, seine Kraft pulsiert in mir, sein Lebenssaft ist in mir, oh, der Himmel ist in mir, Jesus ist in mir. Alles, was ich nicht vollbringen kann, er vollbringt es in mir und durch mich. Ich muss gar nicht rumwühlen, ich muss nicht suchen. Ich muss nur bei Jesus bleiben. Ich muss nur mit Jesus leben. Ich muss nur unter dem richtigen Baum zelten, in echter Lebensgemeinschaft mit mir. Was sagte Jesus in Johannes 15? Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was immer ihr wollt, es wird geschehen. Und wenn du sagst, Vater, ich will, dass noch mehr Frucht hervorkommt, dann sagt der Vater, gerne. Und wenn du sagst, Vater, ich will so und so viel Gramm Frucht, ich wünschte, dass Gott an uns fragt, wie der Metzger, darf es ein bisschen mehr sein? Verstehst du? Darf es auch ein bisschen mehr sein? So, also Gott will, dass wir Frucht bringen. Und er sagt, ich bewirke das. Ich bewirke in dir Frucht. Zwinge doch mal jemanden Frucht zu bringen. Werde jetzt doch mal endlich geistlicher. Sage jemanden, er soll jetzt endlich mal wirklich geistlicher werden. Weißt du, was er werden wird? Religiöser. Aber nicht geistlicher. Er wird nicht geistlicher. Du machst aus ihm einen religiösen, ja, eine religiöse Pappfigur. Und es geht um Beziehung, es geht um Leben mit Jesus. Es geht um ihn, mit ihm zu sein, der sich ja auch unser Bräutigam nennt. Frei sind wir von Verdammnis. Römer 8, 1, 2 sagt, es gibt jetzt, das ist alles hier in unserem Eingangsvers heute Abend. Der wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Apo, wegretten von dem alten zerstörerischen Zustand. Wegretten von dem, was das Leben krank und einsam macht. Davon rettet er uns weg. Römer 8, 1, 2, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also was es nicht gibt, gibt's nicht, oder? Wenn die Leute in der DDR Schlange standen an irgendeinem kleinen Lädchen, weil es Bananen gab, und auf einmal mitten in der Schlange kommt jemand und sagt, du, ihr könnt alle nach Hause gehen, Bananen sind alle verkauft, es gibt keine Bananen mehr. Du, da kannst du da anstehen, so lange du willst, es gibt keine mehr. Es gibt keine Bananen mehr, die sind jetzt ausverkauft. Also was es nicht gibt, gibt es nicht. Und der sagt Gott, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist hier jemand in Christus Jesus? Ja. Gott sagt, dann gibt es für dich kein Verdammnis. Das gibt es nicht. Wenn der Teufel, ein Mensch oder sonst wer kommt und sagt, hey, du bist ja noch voll von Verdammnis, da kannst du ruhig wie der Breitmaulfrosch hergehen und sagen, die gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht. Verdammnis gibt's hier nicht. Ich bin frei von Verdammnis. Warum? Weil Christus für mich verdammt wurde. Warum sollen wir das doppelt bezahlen? Warum soll zweimal bezahlt werden? Er wurde verdammt für mich, damit ich nicht mehr verdammt werde. So, also es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Warum? Denn unsere Bemühungen und unser Krampf haben uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Unsere Bemühungen und unser Krampf. Oh, wie sagt der Liederdichter? Oft habe ich gerungen, wenn Satans List mich schlug. Gott sei Dank hört er da nicht auf. Aber jetzt habe ich den umschlungen, der meine Sünden trug. Ich habe jetzt meinen Anker woanders festgemacht. Nein, was sagt er hier? Es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus. Warum? Denn das Gesetz des Geistes,
Nicht meine Schlauheit, nicht meine Religiosität, nicht meine Einbildung, nicht mein gutes Bemühen. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Hallo? Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Wo leben wir denn, seit wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben? Leben wir mit Christus? Ja, du hast dich doch entschieden, mit dem gehe ich durchs Leben, mit dem gehe ich in die Ewigkeit, mit dem verbringe ich die Ewigkeit und ich bleibe im Geist und ich bleibe in dem Lebensfluss von Jesus und ich werde frei von allem und erlebe Freiheit von allem, was mich niederreißen, zerstören, zerschlagen will oder versklaven will, auch in die alte Vergangenheit zurück. Wir sind, die Bibel sagt sogar, die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, die hat sogar in unserem Willen etwas ausgelöst. Wir können in unserem Willen entscheiden, sogar fleischlich wieder zu leben wie früher oder jetzt im Geist zu leben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Diese Entscheidung können wir aber auch nur dann gut treffen, wenn wir mit Christus leben. Wenn wir nur religiöse Formeln leben, dann haben wir wieder schlechte Karten. Denn unsere Kraft, unsere Verwandlung, unsere Energie, alles, was wir brauchen, um im Geist und in Freiheit zu leben, geschieht, empfangen, erfahren wir nur durch ein Leben, angeschlossen sein am Lebensstrom von Jesus. Leben in einer Beziehung. Ich lebe mit Christus. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden, weil ich jetzt mit diesem Christus lebe. Ich lebe nicht mehr in falscher Gemeinschaft mit dem alten stinkenden Adam. Ich bin jetzt verheiratet mit dem Adam, der Leben bringt. Ich bin verheiratet mit dem Adam, der mich losgemacht hat von der Macht der Sünde. Ich lebe jetzt mit dem Adam vom Himmel und ich lebe nicht mehr mit dem Adam von der Erde. Ich lebe mit dem neuen, mit dem ewigen Adam. Mit dem lebe ich. Und das musst du, wenn der Teufel kommt und sagt, hey, alter Adam ist noch in dir. Ja, ich mag es auch nicht. Bitte mach das nicht mehr in der Seelsorge oder sonst wo. Oh, du musst mit deinem alten Adam handeln. Nein, der ist doch schon längst tot. Erklärt den Leuten, dass sie doch längst im neuen Adam sind, die Christus angenommen hat. Hallo? Wir haben den neuen Adam angezogen. Und dieser alte, stinkende, kriechende Murch, der soll gehen. Mit dem haben wir nichts zu tun. Hallo. Den brauchst du auch nicht in einer Aufbewahrungsschachtel und an frühere alte Zeiten irgendwo hinstellen an deinen Schrank. Wir sind nicht mehr verpflichtet, dem alten Adam, nicht mehr verpflichtet, dem Fleisch zu leben oder gehorsam zu sein. Römer 8, 12, 13 sagt, so sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner. Also wir schulden dem Fleisch nichts mehr. Wir sind ihm nicht mehr verpflichtet, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wie töte ich durch den Geist? Da kommen Dinge der Vergangenheit, die wollen sich an mich heften. Sie wollen sich an dich heften. Und dann sagst du, nein, ich lebe mit Christus. Das lasse ich mir nicht mehr aufkleben. Das lasse ich mir nicht mehr ankleben. Warum? Was tust du in dem Moment? Durch einen geistlichen Akt tötest du die fleischliche Handlung, die gerade wieder zu dir kommen will. Das ist genauso, jemand schießt Pfeile auf dich und du sagst, nein, die lasse ich nicht an mich ran. Ich fand das so, wir haben in der Bibelschule die Woche ein schönes Bild gehabt. Durch Jesus Christus sind wir alle auf Sieg gestellt. Jeder, der zu Jesus kommt, ist auf Sieg gestellt. Der Lehrer hat dort ein gutes Beispiel gebraucht. Und zwar, wenn ein Fußballspiel beginnt, in der Anzeige, was stehen da? Zwei Nullen, richtig? Das heißt, beide Parteien sind auf Null gestellt. Beide sind auf Sieg gestellt. Denn wer siegt am Schluss? Am besten, wer die Null behält. Aber weißt du, jetzt kommt der Teufel und jetzt will der Teufel Tore schießen. Der Gegner will Tore schießen in dein Leben. Und er will alles tun. Und das Einzige, was du tust, du sagst, in mein Tor kommt nichts rein. Du stellst dich dorthin und sagst, nee, in mein Tor wird nicht reingeschossen.
Oh, fleischliche Begierde. Da kommt der Ball der fleischlichen Begierde, angeschossen von wem auch immer. Und du sagst, nein, weg. Aber wir können auch beiseite treten und sagen, oh, sieht aber sehr gut aus. Tor! Ah nee, das glaube ich. Tor wird der Feind rufen. Tor! Wir haben einen Treffer gelandet. Der Teufel will Treffer in deinem Tor landen, weißt du? Und du und ich, wir verhindern das. Amen. Sag deinem Nachbarn, du, wir verhindern das. Wir verhindern das. Ja, wir verhindern das. Wir verhindern das. Wir verhindern das. Oh, ja, wir töten durch den Geist das, was da hineinkommt, herankommt an uns. Wir wollen das nicht mal. Wir sind frei, um dem neuen Adam, mit dem neuen Adam Jesus zu leben. Er lebt in dir. Er persönlich schützt dich. Weißt du, Jesus ist in dir dein Beschützer. Jesus ist in dir ein Beschützer. An dem Tag, als du Jesus in dein Leben aufnahmst, seit dem Tag bist du nicht mehr allein. Seitdem hast du den Schöpfer des Himmels in deinem Leben. Ich habe es immer gemacht, so der Reinhard Bonkel, der hat immer so ein Beispiel benutzt. Ich hoffe, ich kriege es zusammen, es kommt mir gerade so in den Sinn. Da ist jemand, der hat immer Schlimmes erlebt. Das war irgendwo in Afrika. Und er sagt, da kommt jemand und klingelt an der Tür. Ich sag jetzt mal, so ein Teufel, so ein Dämon kommt und klingelt an der Tür und piesackt und quält den Gläubigen und schlägt ihn. Und er ist immer ganz zerschlagen. Und eines Tages hört er von Jesus. Und er nimmt Jesus in sein Leben auf. Und der Teufel kommt wieder und will ihn wieder piesacken. Er will wieder auf ihn einwirken. Und es klingelt wieder an der Tür. Und dann sagt Jesus, lass mich mal an die Tür gehen. Lass mich mal die Tür aufmachen. Es klingelt, der Feind ist vor der Tür. Und Jesus geht, macht die Tür auf. Und der Teufel steht davor und sagt, oh, excuse me, Sir, ich bin an der falschen Tür. Weißt du, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann ist der Teufel an der falschen Tür. Der Teufel ist an der falschen Tür. Warum gehst du immer rumkämpfen? Wenn doch die Dinge kommen, sagt Jesus. Du kannst dich dahinter stellen, sagst Jesus. Und der Teufel wird sagen, Entschuldigung, ich bin wohl an der falschen Tür. Aber weißt du, wir denken immer, wir müssen es leisten, wir müssen es tun, wir müssen Frucht bringen, wir müssen es bewirken. Und wir eiern uns einen ab und wundern uns, dass das Leben so fürchterlich krampfvoll geworden ist. Ich möchte auch sagen, hinterfrage mal deine Glaubensauffassungen. Die meisten Leute oder die meisten Christen leben immer, oder sehr viele Christen, so will ich es mal sagen, leben immer in dieser Furcht, hoffentlich habe ich nicht irgendwo eine Tür aufgelassen. Hoffentlich habe ich nicht wo eine Tür aufgelassen, dass der Feind da wieder reinkommt. Und weißt du, gestern und heute, da ging es mir auf wie ganze Leuchtfabriken. Ich kann gar keine Tür auflassen. Warum? Weil Jesus ist die Tür meines Lebens. Ich bin bei ihm reingegangen. Ich wohne bei ihm. Und dann wurde mir noch etwas klar. Jesus hat den Schlüssel zu meinem Leben. Und weißt du, manchmal sind wir so dämlich und wir würden die Tür aufschließen und Falsches reinlassen, richtig? Aber heute Mittag wurde mir dann nochmal so bombenklar. Selbst wenn wir so dumm sind, ich erinnerte mich daran, Schafe sind dumm. Ja, die finden nicht mal eine Weide. Die finden keine Wasserquelle. Schafe brauchen einen Hirten. Und weißt du, mein Hirte weiß, ich bin manchmal zu doof, eine Tür zuzuhalten. Und weißt du, was er sagt? Herbert, mach dir keine Sorgen. Ich habe den Schlüssel zur Tür. Ich schließe auf und niemand schließt zu. Und ich schließe zu und niemand schließt auf. Weißt du, ich muss nicht ständig Angst haben. Hoffentlich, weißt du, da sind wir in unserem Kopf schon wieder im Sicherheitssystem.
Habe ich da abgesichert? Hoffentlich habe ich in dem Bereich abgesichert. Oh, hoffentlich habe ich den Punkt auch abgesichert. Oh, vielleicht, da könnte ich aber was versäumt haben. Weißt du, wir haben keine Zeit, uns mit Jesus zu beschäftigen, weil wir beschäftigt sind damit, zu gucken, wo habe ich bloß wieder mal eine Tür aufgelassen? Und ich glaube, dass Jesus den Schlüssel hat zu meinem Leben und zu deinem Leben. Und er schließt auf und niemand schließt zu. Hallo? Er schließt auf und niemand schließt zu. Ich vertraue ihm. Wenn ich so ein dummes Schaf bin und aufschließe, dann wird Jesus herkommen und sagen, Schäfchen Herbert, geh mal beiseite, das müssen wir schön zuhalten. Und dann schließt er zu. Ich vertraue meinem Herrn. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ich habe meinem Jesus mein Leben anvertraut. Und er wird nicht zulassen, dass ich über meine eigene Sturheit und Doofheit stolpere. Ich vertraue ihm. Ich muss nur mit ihm leben und bei ihm sein. Und wenn er sagt, Herbert, da lassen wir keinen rein, dann sage ich, Herr, du hast recht. Und wenn ich dann sage, Herr, ich lasse ihn trotzdem rein, die Sünde lächelt mich gerade an, ich brauche das gerade, das muss mich irgendwie auch mal wieder aufputschen, so ein bisschen, dann wird er sagen, hey, das wird dich umbringen. Das darfst du nicht tun. Der Heilige Geist wird sagen, geh mal auf die Seite, wir müssen die Tür zuhalten. Aber wir müssten schon wirklich aktiv sein, um die Tür aufhaben zu wollen. Aber ich glaube, dass wir unter dem Schutz des Höchsten sind. Wenn wir unter dem Schatten des Allmächtigen sind, selbst wenn du da eine Tür aufgelassen hast, glaube mir, dann muss der Teufel erstmal unter den Schatten des Allmächtigen kommen. Hallo? Ich will damit sagen, sei nicht immer so ängstlich. Ich spreche auch nicht von Oberflächlichkeit. Aber wir sind manchmal so besorgt. Wir denken, der Teufel hat Anrecht in unserem Leben. Was haben wir manches Mal für Probleme und Dinge? Weißt du, ich habe Bücher gelesen. In Büchern steht etwa sowas drin. Wenn du Nackenschmerzen hast, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dich deinen Nacken nicht beugen willst vor dem Herrn. Kannst du mir bitte sagen, wo das in der Bibel steht? Das ist eine ganz schön fromme Erfindung. Und wenn es im Alten Testament steht, weißt du, was ich dir dazu sage? Ich lebe im Neuen Testament. Jesus hat dieses beseitigt. Er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Verstehst du? Es gibt manche Dinge, wir versuchen es. Der Nacken ist steif, es tun uns die Schultern weh. Also muss irgendwie mit mir was nicht in Ordnung sein oder ich habe was rangelassen. Nehmen wir an, ich habe gerade Schnupfen, ich war erkältet. Was habe ich denn da an mich rangelassen? Ganz einfach, ich bin ein bisschen dumm gewesen. Ich habe einen Baum bei uns beschnitten, ich hatte mir also eine warme Jacke drunter gezogen und dann noch eine dicke drüber. Es war nämlich kalt, es war so Richtung Null. Und dann bin ich dann in den Baum geklettert mit Leiter und alles und dann habe ich die Äste da gesehen und dann schwitzte ich ziemlich. Dann habe ich die obere dicke Jacke ausgezogen, die andere war kurz. Ich merkte, oh, es ist kalt, aber wenn ich die anhabe, ist mir heiß. Also nehme ich lieber das Kalte in Anspruch. Was war ich? Am nächsten Tag war ich total erkältet. Also, welcher Teufel war das? Ich war es. Ich habe ganz einfach nicht auf mich geachtet. Aber ich kann sagen, weißt du, wir sind oft so bemüht oder wir haben so oft einen steifen Nacken, kann ich dir sagen. Frauen haben das sehr häufig, ein Nackenprobleme. Warum? Geh in irgendein Büro, geh sogar in unsere Büros oder geh und schau jemand, der zu Hause sitzt oder sogar Leute, die lesen oder Musik hören. Die meisten Frauen oder Männer auch, sie sitzen nicht angezogen am Tisch mit gerader Haltung, sie sitzen so. So sitzt man am Computer, verstehst du? So. Und jetzt überleg mal, stundenlang muss das dein Nacken und deine Muskulatur jetzt Krampf aushalten. Kein Wunder, dass du danach steif bist. Hallo? Das war kein Teufel, das war kein Dämon, das war deine blöde Sitzhaltung. Oder Marita und ich, wir hatten früher Nackenprobleme, vor allem ich hatte Nackenprobleme. Ich hatte starke Nacken. Ich musste mir zwischendurch, weil ich trage das nicht so gern lange rum, wenn mir was wehtut. Ich bin halt ein bisschen leidensscheu da in dieser Hinsicht manchmal. Und ich denke, warum soll ich es tun? Also dann hatte ich so Schmerzen. So, ich weiß nur eine Zeit, wir waren noch ziemlich jung verheiratet, da habe ich das ausgehalten irgendwie. Aber dann habe ich gesagt, warum? Bin zum Arzt, der sagt, ich kann Ihnen eine Spritze geben, dann ist das Ding weg. Der hat mir eine Spritze in den Nacken gegeben und schwuppdiwupp nach 1, 2, 3 Minuten fühlte ich mich wohl. Warum? Weil wenn du Schmerz hast und nichts dagegen unternimmst, verkrampfst du dich noch mehr, weil du willst dir nicht wehtun. Und das heißt, du verschlimmerst es eigentlich. Es war aber kein Dämon, es war kein Teufel. Was hat man uns gesagt? Ihr Problem liegt darin, Sie haben die falschen Kopfkissen. Sie legen Ihren Kopf falsch. Ich hatte immer so schöne, weiche Kopfkissen. Ihr wisst, so Federn und so weich, so wo du fast unten durchfällst. Ne? Und dann haben Marita und ich, wir haben uns vernünftige Kissen gekauft. Die passen sich total Kopf, Nacken und alles an. Und weißt du, wir haben das Problem nicht mehr gehabt. Es war vorbei. Ganz einfach. Ich brauche, habe keine Schmerzen mehr. Ich muss nicht immer eine geistliche Ursache. Leute, bitte, wir bringen Menschen dazu, dass sie in Symptomen suchen. Wie konnte ich nur wieder einen steifen Nacken kriegen? Oder wie konnte ich einen steifen Rücken kriegen? So, weißt du, wir hatten dann auch nach einiger Zeit, man denkt ja, man kauft eine Matratze und die hält dann auch das Leben lang, so 90 oder wie alt man auch wird. Aber wir haben festgestellt, das stimmt nicht, die halten nicht so lange. Ne? Selbst wenn die Werbung sagt, eine Matratze für die Ewigkeit geschaffen, dann ist das nicht unbedingt so wahr. Aber weißt du, und das war mit dem Rücken, vor allem Marita hatte da mit dem Rücken Probleme, war ganz klar, ich musste ihr sagen, du bist eine unbeugsame Frau, du sollst mal demütigen vor Gott und vor deinem Mann, ne? Dann geht doch dein Rücken wieder in Ordnung. Haben wir das gemacht? Nein, haben wir nicht gemacht. Wir sind gesagt, hey, dann was haben Sie für Matratze? Ja, so und so und so. Dann haben wir uns beraten an verschiedenen Stellen und dann haben wir uns gescheite Matratzen gekauft. Weißt du, wir haben uns auf diese Matratzen gelegt und der Rücken wurde frei. Ohne Gebet, ohne Suche, ohne irgendetwas anderes. Der Rücken wurde frei. Wo steht in der Bibel geschrieben, wenn du Rückenschmerzen hast, dass da Gott oder der Teufel im Spiel ist? Bitte Leute, wenn du so Bücher hast, schmeiß sie in die Tonne. Das ist die blaue bei uns. Musst du nicht haben. Nee, musst du nicht. Warum? Wir verleiten Menschen dazu, unter dem falschen Baum zu zelten. Das ist den Schmerz, den du jetzt hast, da hast du da wahrscheinlich was zugelassen. Der Fehler ist da. Verstehst du? Wir verführen dazu. Man befasst sich mit Symptomen, mit aufgelassenen Türen, mit sonstigen Problemen. Und die ganze Zeit bestehlen wir uns dadurch der Zeit mit Jesus, weil wir irgendwie beschäftigt sind, die Symptome zu erklären. Hallo, nutze die Zeit und befasse dich mit Jesus. Es ist so wichtig. Magenprobleme. Ja, manche Leute haben, wenn du ein Magenproblem hast, dann heißt es ja, irgendwo hat das eine geistliche Ursache. Ich kann dir sagen, in der vergangenen Woche hatte ich Magenprobleme. Aber ist klar, weil meine Frau immer so böse ist. Und ich kocht und dann knurrt er so und nein. Weißt du, warum ich Magenprobleme hatte? Tja, so ungefähr ging es mir danach. Ich bin mich hergegangen und ich hatte so schönes Rindfleisch, das war ein bisschen hart. Da habe ich gesagt, das musst du zart machen. Es war zwar verheißen als ein wunderschönes Steak, aber das hat getäuscht. Deshalb werde ich von dieser Marke keine Steaks mehr kaufen. Du willst wissen, welche Marke es ist? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Was zahlst du? Okay, nein. Okay, also die hole ich mir nicht mehr. Das habe ich schon gesehen. Aber ich habe gedacht, Herr, wie könnte ich sie schön weich kriegen? Ich bin ja nicht von Natur aus Koch. Ich koche nur gerne. Und dann, der Herr hat da gar nicht gesagt, was ich machen soll. Aber auch wenn ich koche, manchmal stehe ich da und koche und sage, Herr, ich bin ein wunderbarer Koch, findest du nicht auch? Also ich spreche mit ihm und ich glaube, er findet das auch toll, wie ich koche. Also ich mag das. Ja, also wenn er leibhaftig mal vorbeikäme, würde ich ihn zum Mittagessen einladen, gar keine Frage. Aber gut, er ist ja so da unleibhaftig. So, was habe ich gemacht? Ich habe, ich glaube, 2 oder 3 Zwiebeln geschnitten. Dann in Schnitt und in die Pfanne rein. Und dann habe ich 15 Knoblauch genommen. Herrlich! Wunderbar! Du, es hat gerochen. Es war köstlich. Und dann habe ich das alles, das Fleisch. Und dann habe ich noch Kartoffeln reingeknallt. Das war eine richtig gute, gemixte Pfanne. Verstehst du? Und weißt du, und dann habe ich das gegessen. Und dann irgendwie am Nachmittag merkte ich, ich habe gesündigt. Weißt du,
Und ich sitze dann im Auto, meine Tochter kommt ins Auto. Das stinkt ja alles nach Knoblauch hier. Sag ich, Schatzi, es riecht gut. Das siehst du. Und so weiter. Habe erklärt von meinen wunderbaren, herrlichen Kochkünsten und meinen Genüssen, die ich da hatte. Das Problem war kein geistliches. Ich habe zu viel Zwiebeln und zu viel Knoblauch gegessen. Hallo? Bitte, sei doch mal normal. Und am nächsten Tag, das war so gewaltig wohl, am nächsten Tag habe ich sie wieder irgendwo mitgenommen, meine Tochter. Das stinkt ja immer noch. Aber weißt du, das ist so gut. Gestern kam jemand zu mir und wollte Gebet. Und dann hat die, und da hat die Person gesagt, die guckte immer weg. Sie sprach mit mir, so, ich stehe da und sie spricht in die andere Richtung, ja. Und ich habe gesagt, hey, guck mich doch mal an. Dann sagt die Person, geht nicht, ich habe Knoblauch gegessen. Ich sag, ich auch. Okay, verstehst du? Und das Gesichtchen krumm und wir guckten uns beide in die Augen. Wir haben gebetet, Halleluja, unter dem Segen des Knoblauchs standen wir dort. Okay, also Leute, lasst uns doch nicht immer so viel rumdoktern. Wenn du Rückenprobleme hast, vielleicht brauchst du wirklich mal eine andere Matratze. Aber bitte, mach doch nicht aus jedem Ding irgend so ein geistliches Ding. Zeige mir doch im Neuen Testament, wo es geschrieben steht, dass deine Rückenschmerzen daherkommen, weil du das und das bist und weil du Bauchweh hast oder Blähungen hast und was weiß ich und so weiter und so fort. Zeig es mir, zeig mir die Schriftstellen. Seelsorge im Neuen Testament wurde so nicht ausgeübt. Hallo? Du findest im Neuen Testament nicht, dass man sowas gemacht hat. Und wir leben in neutestamentlicher Gemeinde. Neutestamentliche Gemeinde lebt so nicht. Amen. Und jetzt will ich dir einfach sagen, wir sind Weltveränderer und nicht noch Weltproblemeschaffer. Wir müssen doch wissen, Jesus ist da. Was sagt denn die Schrift, wenn du gesündigt hast, das Ziel verfehlt hast? Und wenn jemand sündigt, Hamathia, das Ziel verfehlt hat, dann suche er nach Symptomen? Nein. Was sagt die Schrift? Wenn aber jemand gesündigt, dann geh, bekenne deine Sünden. Er ist treu und gerecht. Und das Blut Jesu Christi reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Es reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Ist doch viel einfacher, als da rumzuwurschteln. Herr, kann sein, dass ich die Ursache bin. Kann sein, dass ich was zugelassen habe. Kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ist mir jetzt nicht bewusst. Interessiert mich auch gar nicht. Aber mich interessiert, dass du, Jesus, mir vergibst und mich reinigst. Und dass du mein Arzt bist, mein Doktor bist und mich wiederherstellst. Jeder irdische Doktor, wenn ich zu ihm gehe, der hilft mir doch, oder nicht? Und der Neue, natürlich in seiner Kenntnis. Aber wir haben es hier mit Jesus zu tun, du, der hilft dir. Und wir können Einfluss und Veränderung schaffen. Und wo Jesus hinkommt, verändern sich die Situationen. Wo Jesus und mit Jesus gelebt wird, verändern sich Situationen und Umstände. Vor 8 Jahren, im November oder im Oktober, las ich einmal eine Geschichte aus Tansania. Ich würde sie euch gerne zum Abschluss noch vorlesen. Wollt ihr sie hören? Die 7-Tage-Bekehrung auf Probe. So, hatte ich auch bis dahin noch nie gehört. Ein Mann, der das Evangelium verkündigt in Tansania, sagte dann Folgendes. Kleinen Moment. Ach, dann nehmen wir mal ein bisschen so klein geschrieben. Die stärkere Brille. Das ist kein Preisschild da dran. Da steht nur die zur Orientierung, welche Stärke das ist, damit man die richtige hat. Die 7-Tage-Bekehrung auf Probe. Einmal predigte ich in meinem afrikanischen Heimatland, in einem Dorf, und ging dort von Haus zu Haus. Ich kam schließlich zum Haus einer Frau, die beim Feuer saß und weinte. Als ich ihr sagte, ich bin hier, um dir von Jesus zu erzählen, der dich retten kann, sah sie mich an und sagte, ich möchte nichts von Jesus hören oder von Gott. Raus aus meinem Haus. Warum hast du denn Gott so sehr? Fragte ich. Sie antwortete, mein Ehemann hat mich verlassen und ging zu meinem Arbeitgeber, der entließ mich. Ich habe 3 Kinder, die ich nicht ernähren kann. Ich habe kein Geld, keinen Job. Ich warte hier nur darauf zu sterben. Ich will also nichts mit deinem Gott zu tun haben. Da hatte ich eine Idee. Ich sagte, ich möchte dir einen Deal anbieten. Ich kann mit dir beten, dass du nur 7 Tage lang gerettet bist und mit Gott lebst. Und wenn Gott dir nicht in deinen Nöten innerhalb dieser 7 Tage begegnet, komme ich zurück nach 7 Tagen und bete, dass du wieder vom Glauben abfällst. Mit meiner Erlaubnis. Aber in diesen 7 Tagen möchte ich, dass du dein Bestes gibst, an Gott glaubst, ihm vertraust und die Bibel liest. Gut, sagte sie, das kann ich tun. Und so betete ich für sie für eine 7-tägige Errettung. Nach 7 Tagen besuchte ich sie wieder. Sie stand schon an der Tür. Ich sagte zu ihr, ich bin hier, um mit dir zu beten, damit du wieder vom Glauben abfallen kannst. Oh nein, sagte sie, nimm mir meinen Jesus nicht weg. Nein, Geschäft ist Geschäft, meinte ich. Sie sagte, nein, du verstehst nicht. Ich habe mich in Jesus verliebt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich je ohne Jesus lebte. Wie konnte ich nur so dumm sein, ohne ihn jahrelang zu leben? Schau, was geschehen ist. Mein Ehemann kam nach 2 Tagen wieder zurück. Er war 15 Kilometer weit entfernt bei einer Prostituierten. Der Geist Gottes kam derart auf ihn, dass er von seiner Sünde überführt wurde, aus dem Bett sprang und nackt 15 Kilometer nach Hause rannte. Zurück zu mir, seiner Frau. Einige Menschen sind mit Fotoapparaten hinter ihm hergelaufen. Er bat Gott und mich um Vergebung für seine Taten. Ich habe ihn zu Jesus geführt. Heute sind wir eine glückliche christliche Familie.
Hey, weißt du, Jesus kann Dinge tun, die du und ich gar nicht fertig kriegen. Ich glaube, wir sollten ihm vertrauen. Wir sollten unser Leben, unser Zeugnis leben und in Menschen von dem erzählen, was Jesus Gutes in uns getan hat. Ihn nicht Bürden auflegen. Die Apostel waren immer darauf bedacht. Die Juden, die wollten immer Bürden auflegen. Die müssen diese Christen, die müssen jetzt auch die Gesetze noch halten, die müssen noch das halten, die müssen das dürfen sie nicht und das dürfen sie nicht. Und das hat das Apostelkonzil in Jerusalem entschieden. Wag, 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 wag. Das wollen wir den Gläubigen nicht auferlegen. Es gibt nur 3 Dinge, die sie nicht tun sollen. Was waren diese Dinge? Sich der Hurerei enthalten, kein Blut essen und kein Ersticktes. In allem anderen haben sie Freiheit. Ist doch herrlich. In allem anderen haben sie Freiheit. Verstehen? Und wir versuchen, alles immer in Regeln zu packen. In Engen einzupacken. Lass es bitte. Hallo, lass es bitte. Sag mal deinem Nachbarn, hör auf, die Dinge ständig in Regeln zu packen. Wir haben das erlebt, was diesem Josef damals versprochen wurde. Sie wird einen Sohn gebären und du wirst seinen Namen Jesus nennen. Denn er selbst wird sein Volk erretten, weg von ihren Sünden. Als du zu Jesus kamst, wurdest du von Gott selber in das Reich des Sohnes Gottes gepflanzt. Du bist jetzt an einem neuen Ort. Du bist jetzt im Reich Gottes. Amen. Sag deinem Nachbarn, ich bin an einem neuen Ort. Ich bin im Reich Gottes. Ich bin an einem neuen Ort. Ich bin im Reich Gottes. Halleluja. Kommt ihr Lobpreiser. Lasst uns Gott verherrlichen. Lasst uns Gott preisen, ihm die Ehre geben. Er ist würdig.